stege her. Amen, Amen. Philipp, ich bin dir sehr dankbar, dass du so gut für mich geschaut hast. Dass du mein schwaches Gemüt so ein bisschen unterstützt. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Andi Furrer. Ich habe gestern Abend herausgefunden, dass ich fast exakt vor 5 Jahren da war. Bei euch in diesem Zelt im April 2012. Damals war ich noch divisionaler Jugendsekretär für die Ostdivision. Mittlerweile habe ich nach einem Kurzabstecher als Choroffizier in Winterthur die Aufgabe von der Heilsmann betreut bekommen, dass ich als territorialer Jugendsekretär eigentlich Standort, Chor wie neu, probiere zu unterstützen in eurer lokalen Jugendarbeit. Ich bin verheiratet mit der Patty und meine Frau und ich haben zusammen 4 Kinder. Wir wohnen seit knapp 1,5 Jahren in Bern. Es ist etwas Besonderes, als jemand, der in Zürich aufgewachsen ist. Also Schlieren bei Zürich. Und dann noch weiter, fast auf Österreich aus, auf Winterthur gezügelt ist. Plötzlich mit einem Berner Autonummer umeinander zu fahren, das ist also sensationell. Es gibt ganz neue Erkenntnisse. Jetzt heute Morgen einen wunderschönen Aargau rein. Ich bin da irgendwie über Beromünster, hat mein Navi mich geführt, habe morgen fast noch einen Unfall gemacht, weil ich zwei Rehe sind plötzlich über die Straße gekumpelt, aber ich konnte bremsen rechtzeitig. Also alles gut und ich bin so dankbar, dass ich jetzt da sein darf. Ich möchte euch gerne heute Morgen ein Thema reinnehmen, das mich natürlich beschäftigt als Jugendsekretär. Gleichzeitig auch als Vater von 4 Kindern. Und dass heute Morgen Muttertag ist, passt eigentlich hervorragend in das Thema rein. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist ein Buch, das heisst «Gemeinsam Kinder stark machen». Es ist ein Buch, wo ich heute wieder ein paar Gedanken von meiner Predigt auf das abstütze, auf das in diesem Buch führen kommt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein Buch leset. Oder überlegen, ob ihr das kaufen wollt, dann gehen wir wahrscheinlich zuerst den Klappentext anschauen, was kommt mir da entgegen. Und aufgefallen im Klappentext ist mir ein Sprichwort, ein afrikanisches Sprichwort. Und das lautet, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind gross zu ziehen. Es braucht ein ganzes Dorf, um miteinander ein Kind gross zu ziehen. Und ich glaube gleichzeitig, dass das Thema Familie heute wahnsinnig umkämpft ist. Das Thema Familie, um das geht es in diesem Buch. Wie kann die Familie zusammen mit der Gemeinde, Heilsmann-Schargau, mit dem Chor, Kind und Teenager, die sie miteinander haben, fit machen aufs Leben, das auf sie warten tut. Um das geht es in diesem Buch. Und es werden verschiedene Familienwerte angeschaut und ich möchte heute gerne morgen einen von diesen Familienwerten so ganz besonders streifen. Und der Familienwert heisst «Vom Ende her denken». Vom Ende her denken. Bevor ich aber anfange, möchte ich euch einen kleinen Clip zeigen. Es ist ein Ausschnitt aus einer amerikanischen Fernsehshow. Und es ist völlig egal, was du hörst. Die reden Englisch, ob du es verstehst oder nicht, das spielt gar keine Rolle, weil es ist gar nicht wichtig, was sie sagen. Es ist wichtig, dass du siehst, was da gezeigt wird. Das ist universelle Sprache und das verstehen wir. Also ich möchte euch gerne diesen Ausschnitt vorführen.
Let's hear it for Dee Westry. Come on out, Dee.
All right.
All right, so what is your talent? What will you be performing today?
I'm a speed painter, and I'm going to do a painting in 1.5 minutes or less.
Okay. All right, here we go. Let's hear it for Dee Westry.
I don't know.
45 seconds, D. Here we go.
Not even a tree.
Immer wieder speziell, wenn ich den Clip sehe und ich habe sicher so gefühlt die 10.000 Mal geschaut. Ich habe den Eindruck, vom ersten Pinselstrich an ist klar, was er zeichnet. Und dann schaue ich euch an und merke, es gibt ein paar, die den Clip kennen, die wissen, dass gerade anfangen zu kippen. Und es gibt andere, die erst ganz am Schluss wird alles klar. Plötzlich dreht sich das Bild und alles ist klar. Am Anfang so ein willkürliches Gepinsel, dann kommen die Farben dazu und am Schluss, wenn er das Bild dreht, macht alles Sinn. Und es wird uns bewusst, wenn wir das sehen, wenn der Maler nicht von Anfang an gewusst hätte, was er malen möchte, wo er hin möchte, zielen, wäre es wahrscheinlich gar nicht erst so rausgekommen, oder? Er hat gewusst, wo er anfangen möchte, er hat vom Ende her gedacht. Ich weiss nicht, wie es dir geht und wer du bist und ob du dich im Leben einmal gefragt hast, wo stand ich in 5 Jahren? Oder in 10 Jahren, vielleicht sagst du, wo stand ich überhaupt in 20 Jahren? Was könnte mit mir passieren in 25 Jahren? Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt und vielleicht geht es sogar noch einen Schritt weiter. Gell nicht, wenn wir in die Zukunft denken, merken wir, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen, dass wir etwas planen, wir wissen, dass wir gewisse Sachen in unsere Agenda einschreiben und denken, so wird es kommen, aber ob es so kommt, wissen wir nicht. Und ich weiss nicht, wie es mit euren Kind geht. Vielleicht bist du Vater oder Mutter. Hast du eigene Kinder oder vielleicht bist du da in diesem Chor und siehst die Kinder, die da sind und du fragst dich, wo stehen denn die Kinder? Wo stehen meine Kinder in 10 Jahren? Was wird sich bewegen? In letzter Zeit kommt es mir vermehrt vor, dass ich mich frage, in welcher Welt leben echt meine Kinder in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Und mir kommt es manchmal vor, dass unsere Kinder so ein bisschen Werkstück sind. Werkstücke, wo verschiedene Menschen irgendwie daran arbeiten. Sie fangen an vor dem Kindergarten, vor Kindergarten, dann kommt der Kindergarten, dann kommt die Schule, 1, 2, 3 Jahre Primarschule, 4, 5, 6, je nachdem, nach Kanton ist das ein bisschen unterschiedlich. Dann kommt die Oberstufe, dann kommt der Lehrer und immer wieder kommt ein Lehrer und arbeitet weiter und hat seine Ansichten, hat seine Ziele mit diesen Kindern. Und manchmal führt das zu ganz komischen Auswüchsen. Ich habe einen Freund von mir, der mal an einem Elternabend war von seinem Sohn. Und der Lehrer hat probiert, so ein bisschen zu erklären, wie schwierig das die Situation ist. Und er hat plötzlich den Satz gesagt: Wisst ihr, liebe Eltern, wir Lehrer bekommen heute einfach schlechtes Schülermaterial. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, wenn ich das gehört habe. Und das ist nicht ein Angriff gegenüber den Lehrern, verstehe mich richtig. Und ich glaube nicht, dass der Lehrer das so gemeint hat, wie es bei dem Vater von meinem Freund und mein Freund als Vater angekommen ist. Wer denkt an Mensch im Kind? Wer denkt an Mensch, wo Gott eine Perspektive hat, einen Plan? Wo wir uns tatsächlich fragen, was wird sein in 20, 30 Jahren? Und ich bin der Überzeugung, dass es ein Auftrag ist an uns als Gemeinde, an uns als geistliche Familie, dass wir vom Ende her denken. Dass wir für unsere Kinder und Teenager und Jugendliche da sind, dass wir einen Weg mitnehmen und sie vorbereiten tun auf das, was kommt. Aber was meine ich, wenn ich vom Ende her denke und ich möchte das euch in 2, 3 Punkten weitergeben? Vom Ende her denken, weil man dort landet, wo man hinschaut. Ich weiss nicht, wer von euch eine Autoprüfung gemacht hat. Darf ich mal ganz kurz sehen, wie das bei euch im Chor ist mit den Autoprüfung. Doch, hat ein paar, wo mal sagen, wer weiß noch, wie der Fahrlehrer geheissen hat? Wieso weiss man das? Ich bin ganz schlecht in Namen und ich muss jedes Mal mir überlegen, wie heisst es der Björn schon wieder? Ah, nein, den Björn, den kenne ich natürlich. Ich bin ganz schlecht mit Namen, aber es ist erstaunlich, der Fahrlehrer, ich weiss genau, dass mein Fahrlehrer Herr Grossen geheissen hat. Und der Herr Grossen war wahrscheinlich so der Mensch, der mir das erste Mal etwas von der grossen Freiheit zu spüren gegeben hat. Das erste Mal, dass ich gewusst, irgendwann ist der weg. Irgendwann mal bin ich alleine in dem Gefährt, in dem Auto. Wisst ihr, ich hatte also meine Mutter ganz einen komischen Golf 2, einen uralten, aber das war für mich ein Riesenauto. Ich bin mit dem unterwegs und ich weiß nicht, wie euer Fahrlehrer euch Autofahren gelehrt hat. Mein Fahrlehrer hat das auf ganz spezielle Art gemacht. Der hatte so eine ganz eigenartige Art gehabt, zu reden mit mir. Der hat eigentlich nichts geredet im Auto, außer mit Merksätzen. Das ist ganz speziell. Der hat zum Beispiel mir gesagt, Herr Fuhrer, einer von den ersten Sätzen, den ich Ihnen lerne, und so lernen Sie Autofahren, ist, wer haltet, der schaltet. Kennt das irgendjemand? Kennt der Spruch irgendjemand? Wer haltet, der schaltet. Das ist ganz einfach, weil du musst ankommen und dann bist du als Fahrschüler unterwegs und plötzlich rot Licht und nebendran und vielleicht noch an, dann tust du anhalten und tust gerade deinen ersten Gang hineinschalten, damit du parat bist. Dann kannst du dich auf den Schleifpunkt sacken. Also, wer haltet, der schaltet. Und jetzt müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo zu einem Rotlicht gekommen bin oder was auch immer, an einen Stopp hin, hat mein Fahrlehrer gemacht. Herr Fuhrer! Wer haltet? Und dann war es spielig, dass ich den zweiten Teil sage und mache. Jawohl, der schaltet. Also, Herr Fuhrer, wer haltet und ich? Der schaltet. Und in den ersten Gang hineingeschaltet. Also, so haben wir miteinander geredet und sind unterwegs gewesen. Und mein Fahrer hat mir ganz, ganz viele wunderbare so Merksätze gelernt. Eines zum Beispiel, wie ist das jetzt am Berg? Kennt ihr ZKB Horgen? ZKB Horgen? Kennst du persönlich ZKB Horgen? Nicht, gell? Das ist ein bisschen weiter weg, aber gut. Das geht um, wenn man anhalten tut mit dem Motor, damit wir nicht alles so machen. Das heisst Zündung, Z, K, Kupplung, Bremse. Dann weißt du, was nacheinander musst gehen lassen. Und Handbremse ist Horgen. Jetzt weiss ich, ob du mal zu Horgen gewesen bist, das ist also nicht Wahnsinn. Das ist ein bisschen am Hügel, aber also am Berg kann man jetzt ZKB Horgen. Also immer, wenn wir angehalten haben, hat mein Fahrlehrer gemacht. Herr Fuhrer, ZKB Horgen. So haben wir miteinander sind wir unterwegs gewesen. Ein weiterer. Wie ist das, wenn jetzt du unterwegs bist mit dem Auto und dann siehst du vorne einen Polizist, der steht mitten auf der Straße, das ist schon mal nicht so gut. Du verschrickst und denkst, kann ich jetzt fahren oder muss ich halten? Wissen die, wie das geht? Ich weiss es, weil ich habe einen Merksatz gelernt vom Herrn Horgen, Herr Grossen. Er hat mir gesagt, Herr Fuhrer, siehst du Bauch oder Rücken, musst du Bremse drücken. Es ist wirklich ganz einfach, wenn der Polizist auf der Straße steht, und du siehst und er schaut dich an oder eben er schaut dich nicht an, dann musst du bremsen. Wenn er so steht, dann kannst du Gas geben, dann darfst du vorbeifahren. Also vorbeifahren, nicht innen, sondern vorbeifahren. Und ein weiterer Satz, den mir Herr Grossen gelernt hat, ist, wenn du unterwegs bist auf der Straße und du da eine Kurve fahren musst, wo schaust du an, wenn du in die Kurve reinfährst? Du schaust und bleibst mit deinem Blick auf der Mittellinie, auf der Strichlinie, weil du landest. Er hat gesagt, Herr Fuhrer, sie landet dort, wo sie hinschauen. Sie landet dort, wo sie hinschauen. Und das hat mich in meiner ganzen Predigt vorbereitet. Und jetzt komme ich wieder zurück, lade Herr Grossen dort. Ich bin sicher, dass der Paulus den Herr Grossen nicht gekannt hat. Aber interessanterweise hat der Paulus sehr gleich kommuniziert. Er hat viel mit Merksätzen geschafft. So kommt es mir entgegen, wenn ich in seinem Wort lese, in seinen Briefen, die er geschickt hat, wenn ich in Gottes Wort lese, dann kommt mir zum Beispiel der Merksatz entgegen. Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Was der Mensch aussäen tut, das wird er ernten. Und ein schlauer Bauer, der sät. Und ich stelle mir vor, ich bin kein Bauer, aber ich stelle mir vor, dass der vom Ende her denkt. Der sieht nicht zuerst all das Mühsame, der sieht nicht zuerst das, was alles schwierig ist, sondern ich stelle mir vor, dass der ein Stück weit immer auch seine Ernte im Kopf hat. Das, was irgendwann einmal nach allem Schweiß und nach allem Mühsal rausschauen tut. Und ich glaube, für uns als Eltern, ob das jetzt als biologische Eltern in Frage kommt oder eben auch, weil ich da in dieser Gemeinschaft bin, ist es umso wichtiger, dass wir vom Ende her denken. En die weten, van wat ik rede, wenn ik vom Ende her denke, sage. Ik rede van de Ewigkeit. Ich rede von dem Moment, wo du deinen Lauf, deinen Lebenslauf auf dieser Erde wirst vollenden. Ich rede von dem Moment, wo du wirst in den Himmel einziehen. Davon rede ich, wenn ich vom Ende her denke, meine. Der Reggie Joyner, der Autor von dem Buch, das ich euch gezeigt habe, der schreibt in einem von seinen Zitaten: In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung unsere Kinder und Jugendlichen zu Gott stehen. Wisst ihr, in 100 Jahren werden wir alle zusammen da nicht mehr sein. In 100 Jahren wird das Zelt wahrscheinlich auch nicht mehr stehen. Gell? Wer weiß, was dann wird sein? In 100 Jahren zählt nicht mehr, was für eine Karriere du gemacht hast, was für ein Leben du gelebt hast. Es zählt nur noch, in welcher Beziehung stehen deine Kinder, stehen unsere Kinder zu ihrem Schöpfer. In welcher Beziehung stehen sie? Vom Ende her denken, weil wir schlicht und einfach in einer extrem kurzfristigen Zeit hineinleben. Und ich glaube, das ist eine der besonderen Herausforderungen, die wir haben. Es zählt doch eigentlich heute, nur noch heute, oder? Das Vergangene wird manchmal so ein bisschen gewürdigt und man nimmt das zur Kenntnis, aber es ist halt sehr schnell vergangen und vorbei. Und das Zukünftige, ja, eben, wer weiß, was alles kommt. Uns Menschen geht es doch vor allem darum, dass wir glücklich sind. Wir wollen glücklich sein. Wir wünschen uns viel Glück, zum Geburtstag zum Beispiel. Wir wünschen uns alles Glück von dieser Erde. Und auch Eltern, und wir als Eltern haben es doch das Ziel, dass unsere Kinder glücklich sind. Das ist doch das Ziel, das wir uns setzen. Wenn eine ganze Gesellschaft, eine Schule, wenn es darum geht, Leistung zu bringen, dann ist es wichtig, dass wir Eltern anstehen und sagen, wir stehen für das Glück von unseren Kindern und wir setzen uns ein, dass unsere Kinder glücklich sind. Es gibt eine ganze Marketingindustrie, die genau auf das Gefühl abzieht. Wo dir mit Werbung suggeriert, hey, wenn das passiert, dann wirst du glücklich sein. Die neuesten Fußballschuhe von Adidas. Die neueste Playstation, die da steht. Kauf die und dein Kind ist glücklich. Chicken Nuggets von McDonald's, 300 Meter und dann bist du glücklich. Oder zumindest nicht mehr ganz so hungrig, was auch immer. Und es gibt Eltern, die sagen, ich will, dass mein Kind glücklich ist. Das ist mein Hauptziel. Und ich merke in mir rein, wie das ganz fest da ist. Ich will, dass meine Kinder glücklich sind, dass es ihnen gut geht. Und Reggie Joyner sagt, wenn immer wir das Glück von unseren Kindern zum höchsten Ziel erklären, dann werden wir uns zu früh zufrieden geben. Wenn das Glück von meinem Kind mein höchstes Ziel ist, dann gebe ich mich zu früh zufrieden. Was meint er damit? Er meint nicht, dass Gott nicht möchte, dass unsere Kinder und wir glücklich sind. Wenn wir die Seligpreisungen anschauen, im Matthäus-Evangelium, Bergpredigt, dann lesen wir in gewissen Übersetzungen immer wieder genau den Satz, glücklich ist wer. Und es gibt so eine gewisse Zeitdistanz zwischen dem, wo dann vielleicht etwas noch muss tun muss, bis das, was Glück bedeutet, dann auch zum Spüren wird. Gott möchte, dass wir glücklich sind. Aber Gott möchte nicht unser kurzfristiges Glück, sondern möchte unser ewiges Glück. Verstehen wir den Satz? Gott möchte, dass wir glücklich sind, aber es geht ihm nicht zuerst darum, dass wir kurzfristig glücklich sind, sondern es geht ihm in allem darum, dass wir in der Ewigkeit auf ewig glücklich sein können, weil wir in seiner Gegenwart sind, weil wir an den Ort kommen dürfen und einziehen, wo es in Gottes Wort heisst, dass alle Tränen abgewischt werden, dass kein Leid mehr da ist, keine Ungerechtigkeit, ein Ort, wo Jesus präsent ist. Um das geht es. Und mir kommt dabei ein Satz in den Sinn, den ich manchmal meinen Teenagern und Jugendlichen probiere, wie weiterzugeben, wenn es mir um das Thema geht. Jetzt tut mein Ding nicht mehr. Kannst du mir eins drücken? Der Satz oder das Ziel lautet, der Versuchung zu widerstehen bedeutet, auf das kurzfristige Glück zu verzichten, um langfristiges Glück zu gewinnen. Ist nicht so? Ist es nicht so, dass wir manchmal Sachen in unserem Leben tun oder zulassen, wo wir eigentlich wissen, das verhebt nicht. Wo wir eigentlich wissen, das stellt sich zwischen mich und mein Gott. Das baut sich wie eine Mauer auf. Aber es ist wie verlockend. Es ist wie, man schmeckt und hat das Gefühl, das will ich jetzt. Wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht überkomme, wenn ich das nicht zulasse, dann fehlt etwas. Und irgendeiner sagt mir, das musst du haben. Das musst du machen, das musst du tun. Und dann passiert es und du weißt genau, wie sich das dann anfühlt. Es fühlt sich schal an, es fühlt sich ohne Leben an. Du merkst, es tötet. Weil es Trennung zwischen dir und deinem Schöpfer vergrößert tut. Gott hat sich das so für uns gedacht. Er ist immer auf unser ewiges Glück aus. Und der Paulus sagt dazu, die gegenwärtigen Leiden fallen nicht ins Gewicht im Verhältnis zu der zukünftigen Herrlichkeit, die uns erwartet, wenn wir in Christus sind. Und ich weiß nicht, wer, ich kenne die wenigsten von euch. Und ich weiß nicht, wenn du das hörst, was das in dir auslöst. Ich will das nicht als einen billigen Trost dir so entgegengeben, sondern als einen echten Trost. Ich weiss, ob du da sitzt und sagst, eigentlich geht es mir alles andere als gut. Eigentlich geht es mir total schlecht. Ich will dir das als eine Hoffnung weitergeben. Es wird einen Ort geben und es gibt einen Ort, der wartet. Und wenn wir an diesen Ort hineinkommen, wenn wir in die Ewigkeit hineinkommen dürfen, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, wird das, was wir jetzt an gegenwärtigem Leiden vielleicht zu ertragen haben, kein Gewicht mehr spielen. Weil es ausgefüllt wird mit einer Freude über die Gegenwart von Jesus, über das Dasein, über die Gerechtigkeit, wo wir nicht nur davon träumen, sondern werden sehen. Das, was ich jetzt gegenwärtig erleiden muss, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die auf mich wartet, wenn ich einst bei Jesus wird sein. Vom Ende her denken, weil wir schlussendlich auf Gottes Gnade angewiesen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Hören von dieser Predigt vielleicht so etwas auslöst bei dir. Vielleicht bist du Vater oder Mutter und du merkst, man neigt oftmals dazu, vor allem das zu sehen, was nicht gut gelaufen ist. Man neigt vor allem darauf, das zu sehen, was alles vielleicht nicht optimal ist. In der Erziehung gelaufen, dort, wo ich als Vater anstehen oder als Mutter, wo ich es vielleicht nicht bin. Und der Auftrag, vom Ende her zu denken, der Wunsch, dass meine Kinder eine lebendige Beziehung zu ihrem Schöpfer haben, das gibt Momente, wo mich das tatsächlich fast erdrückt. Es gibt Momente, wo ich merke, das kostet mich so viel. Und Reggie Joyner beschreibt in dem Buch so eine Szene, wo er unterwegs ist mit seiner Tochter im Auto und sie redet über das Gottesbild. Ich muss kurz die Klammer machen, ich habe mal mit einem christlichen Erziehungsratgeber gelesen, dass das Gottesbild von einem Kind oftmals durch das Erleben vom eigenen Vater geprägt wird. Ich weiß nicht, was das auslöst bei dir. Ich merke, dass mir das mag. Ich merke, dass mir das kostet. Weil es mich genau wieder an den Punkt führt, wo ich vor allem mein Unvermögen sehe. Wo ich vor allem sehe, was ich, mein ältester Sohn wird jetzt 18, was ich in 18 Jahren manchmal verpasst habe und meine jüngste Tochter ist 9. Auch da weiss ich, was manchmal nicht gut gelaufen ist. Versteht ihr? Und der Reggie Joyner ist in dem Auto unterwegs und ihm wird das so bewusst und er redet mit seiner Tochter über das Gottesbild und es wird ihm immer mehr geschmuch und er probiert irgendwann mal in seiner ganzen Verzweiflung seiner Tochter zu sagen, gell, Gott ist im Fall ganz anders als ich. Gott ist besser, Gott macht keine Fehler. Und seine Tochter lässt ihm zu und überlegt einen Moment und sagt dann darauf ab, gell, keine Angst, Papi. Ich verwässe euch zwei schon nicht. Du bist ganz sicher nicht Gott. Wenn wir vom Ende her denken, dann können wir das nur tun, gerade auch als Eltern, wenn wir es durch die Gnade, durch die Barmherzigkeit von Gott dürfen tun. Wir können ganz viel machen mit unseren Kindern. Wir können mit unseren Kindern beten, wir können in der Bibel lesen, wir können Geschichten erzählen. Wir können den Jesus lieb machen, wir können etwas erzählen von dem, was er in unserem Leben bewegt und verändert hat. Wir haben vielleicht sogar die Situation, dass wir über Heilung können reden mit unseren Kindern. Wir können ihnen das zeigen, was passiert, aber wisst ihr, wir können alles machen, was wir nicht können. Ist eine Wiedergeburt im Herz von unseren Kindern erzielen. Es gibt keinen Schalter, den ich finden muss, den ich nur abklicken kann und dann passiert das. Und dann ist er unterwegs, mein Sohn, mit dem Heiligen Geist in seinem Herzen, mit Jesus Christus in seinem Leben. Das gibt es nicht. Das können wir nicht. Aber ich bin überzeugt, wenn wir vom Ende her denken, mit dem Ziel, dass unsere Kinder eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus sollen haben, dann denken wir in der richtigen Verantwortung hinein. Dann denken wir in der richtigen Richtung. Kinder, Teenager und Jugendliche zu Gott führen, heisst nicht, dass wir ihnen Gott vorspielen. Sondern ich merke immer mehr, dass es auch darum geht, in seiner ganzen Schwachheit mit seinen Kindern zusammen den Gott zu suchen. Gerade in dem Moment, wo ich mich schwach fühle, auch wenn es mir alles kostet, anzustehen und zu sagen, ich bin schlussendlich einfach ein Mensch und ich probiere mein Bestes. Manchmal gelingt es mir und oftmals gelingt es mir nicht. Es tut mir leid und ich will mit dir in die Gegenwart von Jesus kommen. Lass uns beten. Das ist das, was wir können. Ich glaube, Gott möchte, dass wir ganz nah bei seinem Herzen sind und zwar immer. Auch dann, wenn wir uns dreckig fühlen. Auch dann, wenn wir das Gefühl haben, da steht eigentlich etwas zwischen mir und Gott. Vom Ende her denken, und ich komme zum letzten Punkt, und dabei den Kreis erweitern. Ein Satz, den ich immer wieder höre, wenn ich unterwegs bin in der Heilsarmee als Jugendsekretär, ist, unsere Jugend ist die Heilsarmee von morgen. Das ist so ein Satz, den mir Leute entgegenbringen und ich weiss, wie sie meinen und ich weiss, was sie darunter verstehen. Ich weiss, dass sie mit dem etwas Gutes sagen wollen und trotzdem fühle ich mich gedrängt, das zu korrigieren. Weil unsere Kinder, Teenager und Jugendliche nicht gemeint und die Heilsarmee von morgen sind, sie sind es von heute. Sie sind heute da. Sie stehen heute in dieser Beziehung mit uns. Sie stehen heute da und sind sichtbar. Sie sind die Heilsarmee von heute und sie sind vielleicht die Leiter von morgen. Wer weiß? Und ich nehme eine Aussage von Paulus dazu, wo ich weiss, dass ich die vor 5 Jahren in diesem Zelt schon mal gebracht habe. Und ich weiss, dass sie, ich bin nicht 5 Jahre gescheiter. Es bewegt mich, die Aussage zu hören. Wenn der Paulus sagt, selbst wenn ihr 10'000 Lehrer in Christus hättet, so habt ihr doch einfach nicht viel Väter. Und ich habe euch eine rettende Botschaft verkündigt von Jesus Christus. Und ihr habt das Leben empfangen und jetzt folgt meinem Beispiel. Und ich kenne so Momente, wo ich mit jungen Leuten austausche und manchmal das Gefühl habe, da fehlt irgendetwas. Es kommen mir Begegnungen in den Sinn mit einem jungen Mann zum Beispiel, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass dem etwas fehlt in seinem Leben. Wo ich gefragt habe, was machst du und tust. Und ich bin davon ausgegangen, dass er mir jetzt erzählt, wie er dann seine Lehre fertig macht und dann nachher weitergeht. Und ich merke, das ist so eine Trostlosigkeit in diesem Leben. Und er schaut mich plötzlich an und sagt, Andi, ich brauche jemanden, der mir hilft, mein Leben zu ordnen. Es verrinnt mir zwischen den Händen. Ein 20-jähriger Mann. Oder mir kommt ein junger Bursch in den Sinn, der in einem von meinen Lager war. Ich habe mittlerweile als Jugendsekretär wahrscheinlich gegen die 50 Lager verleitet. Das ist ein unglaublicher Segen, unglaublich viel erlebt. Viele Geschichten dürfen dabei sein. Und manchmal hörst du plötzlich, was passiert aus diesen Teenagern und Jugendlichen. Was passiert aus diesen Kindern, die da mal bei mir waren. Und ich mag mich an einen kleinen Bursch erinnern, der in meiner Gegenwart sein Leben Jesus Christus gegeben hat. Und Jahre später hörst du plötzlich, dass er völlig abgestürzt ist. Dass er jetzt gerade am Punkt steht, wo der Staat kommt und sagt, wir müssen etwas machen, Burst. Wir stecken dich in Erziehungsmassnahmen knallhart in ein Heim, weil du nicht weißt, wie man umgeht mit deiner Gesellschaft um dich herum, mit Menschen, die dir begegnen, weil du sie ausraubst, weil du ihnen eine Pistole an den Kopf setzt und so weiter. Tragisch. Und ich kann mich an den kleinen Bub erinnern, der da bei mir geknündelt ist, und sein Leben Jesus Christus gegeben hat, und es hat mich so mögen. Ich habe mich gefragt, was ist da schief gelaufen? Was hat gefehlt? Es gibt so viele Leute, so viele junge Menschen in unserer Umgebung, die nicht klar kommen mit dieser Welt, wo sie drin stecken. Die nicht klar kommen mit dem extremen Pol verschieben, wo man manchmal spürt, dass es mal so ist und dann relativ kurz darauf abends so ist und sie ihren Platz finden müssen. Und ich glaube, das ist ein Auftrag an uns. An uns mit mehr Lebenserfahrung, um etwas zu teilen von dem, was unser Herz bewegt. Und das ist meine Not, die ich habe als Jugendsekretär bei uns in der Heilsarmee. Nicht nur, weil wir in der Heilsarmee das so haben, sondern weil das eine grundsätzliche Not in unserer christlichen Gemeinde in der Schweiz ist. Ich sage es euch. Ich tausche mich viel aus mit anderen Werksverantwortlichen und merke, wir sehen das Vakuum, das da entsteht zwischen den Generationen, es nicht mehr können zusammen unterwegs sein, weil sich so viel so schnell verändert. Weil wir als Ältere manchmal nicht mehr nachkommen und nicht mehr rauskommen, was passiert. Und die Jüngeren das genau gleich wenig tun, auch wenn sie nicht den gleichen tun, als ob sie es haben und wissen. Ich sehe Generationen, die auseinanderlaufen. Ich sehe eine ältere Generation, die da ist und den Karren schmeißt und probiert, etwas zum Rollen zu bringen und weiterzutragen. Wo viel Herzblut investiert. Und ich sehe eine jüngere Generation, die manchmal plötzlich da sitzt und von heute auf morgen müsste die Säule sein, von einem Chor, von einer Gemeinde. Wer hilft ihnen, den Weg zu finden daran an? Wer bereitet sie vor? Und ich glaube, das ist unser Punkt. Es braucht geistliche Väter und Mütter. Es braucht geistliche Väter und Mütter, die bereit sind, einzustehen, ihre Zeit zu geben um junge Menschen können helfen, fit zu machen für das, was auf sie wartet. Wir haben einen Revolution-Traum in der Jugend. Seit 10 Jahren, 12 Jahren sind wir unterwegs mit dem. Wir träumen von einer Heilsame, die relevant ist, wo junge Leute einen Platz finden, wo sie ihren Glauben dürfen lernen, leben, wo sie etwas einsetzen von dem, was sie Gaben und Fähigkeiten bekommen, wo sie träumen dürfen und wo der Platz gegeben wird. Und der Paulus ist einer von denen, der in seiner Zeit gelernt hat, junge Leute wie mitzunehmen, mit reinzunehmen, zu begleiten. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, das ist ein biblisches Prinzip, ältere, erfahrene Menschen mit jüngeren, weniger erfahrenen Menschen zusammen unterwegs. Der Paulus hat es mit dem Timotheus so gehalten, wo er seine Verantwortung als Gemeindeleiter übernommen hat. Der Elia war Elisa ein geistlicher Vater. Er hat ihn vorbereitet mit einem Mantelwurf auf die Aufgabe, die da auf ihn wartet. Auf die Aufgabe als Prophet in einem Land, das nicht immer auf das wartet, was irgendeiner sagt und behauptet, sei von Gott. Oder der Mose, der Josua mit hineingenommen hat. Und der schlussendlich konnte das Volk in das verheißene Land führen. Jesus, der seine Jünger vorbereitet hat, um irgendwann mal zurück in den Himmel zu gehen und zu sagen, und jetzt geht und erzählt das Evangelium in der ganzen Welt. Erzählt ihnen, was ich ihnen gelehrt habe, was ich euch gelehrt habe. Taufen sie im Namen von Jesus, von Gott Vater, von Jesus und dem Heiligen Geist. Der Paulus sagt darum, folgt meinem Beispiel. Nicht, weil er so wahnsinnig gut ist, sondern weil der gleiche Mann auch sagt, ich kann im Fall alles. Nichts ist mir unmöglich durch Christus, mein Herr, in mir innen. Wenn ich heute Morgen da stehe, dann mache ich das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich weiß, wie es läuft. Dann mache ich das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich bin so ein super guter Vater und Mentor und viel unterwegs, folge meinem Beispiel. Ich könnte das nicht so sagen. Aber ich bin da, weil ich glaube, dass es darum geht, einen Schritt zu tun. Ich möchte euch erzählen von meinem Grossvater. Als meine Eltern 12 waren, als ich 12 war, haben sich meine Eltern entschieden, sich zu trennen. Sich scheiden lassen. Meine Eltern waren beide Salutisten in einem Heilsamen-Chor und ich war unterwegs in dieser Heilsamen und plötzlich verändert sich alles von heute auf morgen. Plötzlich verlierst du ganz Wesentliches. Jetzt als Vater weiss ich von meiner Lebenserfahrung, dass ich zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich dringend einen Vater gebraucht hätte, meinen Vater wie verloren habe. Ich habe ihn alle zwei Wochenende gesehen. Ich habe ihn immer am Mittwoch zwischendrin gesehen, wenn wir Musik gemacht haben in der Heilsame. Dort war er auch dabei gewesen. Aber das ist nicht ein Ersatz, verstehen für einen Vater, der da müsste sein, sollte sein. Und das war der Moment, wo mein Grossvater sich entschieden hat, mich zu nehmen als sein Enkel und jeden Freitagabend mit dem Enkel auf Frutigen zu fahren. Jeden Freitagabend sind wir auf Frutigen gefahren und er hat gesagt, du darfst alles machen, du darfst nur nicht schlafen im Auto. Denn wenn du schlafst, ist die Chance gross, dass ich auch einschlafe. Das ist nicht gut. Machen wir nicht so. Also sind wir unterwegs und dann reden wir über alles, das, was dich interessiert. Vielleicht hast du eine Frage, vielleicht auch nicht. Und sonst reden wir über Gott und die Welt. Und wir gehen auf Frutigen und haben dort ein Häuschen gehabt. Und dort hat er mir geholfen, meine zwei linke Hände so zu verwandeln, dass ich nur noch eine linke Hand habe. Wie jeder andere auch. So ein bisschen handwerklich gesehen. Aber was vor allem spannend war, ist, mein Grossvater hat einfach zugelassen. Mein Grossvater hat sich jenste Fragen stellen lassen. Manchmal war es so, dass mein Grossvater gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was ich dir sagen soll. Aber weißt du was, ich mache mir Gedanken eine Woche lang und ich gebe den nächsten Freitag eine Antwort. Und es hat Fragen gegeben, die ich mir gewünscht hätte, die sich nicht mehr erinnert, dass ich die am Freitag vorgestellt habe. Aber mein Grossvater ist immer wieder gekommen und hat gesagt, Geld, ich schulde dir noch eine Antwort. Und dann ist eine Antwort gekommen. Manchmal konnte ich mehr anfangen, manchmal weniger. Was mich bewegt hat, mein Grossvater hat Zeit gehabt. Mein Grossvater hat Zeit gehabt, er darf immer noch da auf dieser Welt sein. Mittlerweile ist er weit über 80. Ich bin selber Vater von einem fast volljährigen Sohn. Ich habe noch drei Mädchen dazu und ich schätze es, zu meinem Grossvater zu gehen, immer noch. Einfach mal zwischendrin anzugehen und reden mit ihm. Austauschen über das, was mich bewegt, was mich beschäftigt. Wo ich Angst habe und zu wissen, es ist ein Mensch da, der sich einsetzen tut für mich im Gebet. Wissen, wenn mein Grossvater nicht wäre gewesen, dann wüsste ich nicht, ob ich heute in einer Heilsamuniform da würde. Immer am Samstag am Abend hat mein Grossvater gesagt, so, jetzt gehen wir heim, wieder zurück auf Schlieren bei Zürich. Weil am Sonntagmorgen hat er neben mir Musik gemacht, in der gleichen Musik, wo auch mein richtiger Vater gesessen ist. Das war etwas Besonderes. Der Paulus sagt, mir ist nichts unmöglich. Ich kann alles machen durch den, der mich stark macht. Und wisst ihr, mein Grossvater, das weiss ich jetzt mittlerweile, weil er mir das auch schon erzählt hat, hat oftmals das Gefühl gehabt, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das machen? Kann ich dem Mann die Person sein, die er braucht? Und spannend ist, dass er das gar nicht so wahnsinnig bewusst geplant hat. Er ist einfach da gewesen, weil er gemerkt hat, da braucht es jetzt einen. Und es hat mir geholfen, meinen Frieden zu finden mit der lebenseinschneidenden Situation, die damals mit 12 passiert ist. Ich möchte euch zum Schluss ein Bild zeigen. Das Bild habe ich vor 5 Jahren hier gezeigt und ich werde es vielleicht in 5 Jahren wieder zeigen, wenn ich wieder mal komme. Vielleicht komme ich ein bisschen früher. Ich würde gerne euren Neubau dann mal sehen. Wisst ihr, das ist Teilsame, wie ich sie mir wünsche. Das ist Familie, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie mir in meinem Herzen vorstelle. Da sehe ich eine Baustelle, wo ein Fundament gelegt ist, ein Fundament in Jesus Christus. Da sehe ich eine Baustelle, wo Menschen sich engagieren und sagen, hey, um uns herum sind so viele Menschen ohne das Evangelium, ohne Jesus und ich will Teil sein an dieser Baustelle, wo das verkündigt wird. Ich will Teil sein, wo das Platz überkommt, wo das einen Weg finden darf. Und ich gebe mich hinein, so wie ich bin. Und dann sehe ich da Väter, die sich investieren, die drin sitzen und sagen, ich gebe meine Gaben und Fähigkeiten hinein und helfe mit an dieser Baustelle, wo das Evangelium verkündet wird. Lebe das in meinem Umfeld. Und ich sehe Mütter da auf dem Bild, in der Mitte dort, mit einem grossen, langen Brett, wo sich einsetzt und sagt, ich will Teil sein in dieser geistlichen Familie, heilse mir Reinach und engagiere mich und setze mich drin hinein. Gib meine Gaben und Fähigkeiten in der Hoffnung und im Wissen, dass das Evangelium nicht leer zurückkommt, dass Menschen berührt werden. Und ich sehe, und das bewegt mich, ich sehe Kinder auf dem Plakat, in dem Bild. Ich sehe Kinder, die sagen, wir wollen Teil sein. Philipp, kannst du mir kurz sagen, wie der Bub heisst, der da? Elia, darfst du gerne ansitzen. Das hat mich so bewegt, der ist da gesessen heute Morgen und hat mit einer Hingabe das Gachon gespielt. Hat seinen Teil beitragen heute Morgen, dass wir zusammen Gott ehren und in die Gegenwart kommen. Ihr habt Kinder und Teenager, die sich engagieren da rein. Ich weiss das, weil ich seit ein paar Jahren auch einen Blick drin werfe. Ich bin viel mit der Miro unterwegs und weiss, was sie beschäftigt und bewegt. Und ihr habt da ein Erbe, das ich weitergeben darf. Nicht mühen, ich sage nicht mühen, sondern dürfen. Ihr habt etwas zum Weitergeben. Ich glaube, dass ganz viel von dem Bild hier in Reinach schon lebt. Ich glaube, dass ganz viel da bewegt wird. Wisst ihr, seht ihr den Mann da unten links mit dem Rollstuhl? Stellt euch vor, es gibt Menschen, die hätten ein Handicap und vielleicht eine Entschuldigung und sagen, wisst ihr, der Philipp kann das viel besser. Komm Philipp, mach du das. Aber es gibt Menschen, die sagen, hey, auch wenn ich ein Handicap habe, auch wenn ich nicht alles kann, gebe ich das, was ich kann, das gebe ich ihnen. Weil es um die Familie geht, weil es darum geht, miteinander unterwegs zu sein, weil es darum geht, dass die da draußen etwas sollen spüren von dem Geist, den wir unter uns haben. Die Bibel steht, dass die Liebe unter uns die Welt überzeugen wird, dass der Jesus lebt. Nicht irgendwelche gescheite Botschaften, vielleicht helfen die mit, aber die Liebe unter euch wird das Quartier, wird die Gegend da infizieren und zu dem Jesus treiben. Ich würde gerne einen Moment haben, wo wir ein Lied miteinander singen. Du darfst auch vorkommen.